Begabt, aber doch keine Beziehung zu Gott. Wir schauen uns das Leben von Jephtha an. Und wenn ich an Jephtha denke, dann kommt mir immer so ein Kinderbuch in den Sinn. Vielleicht kennst du auch den Film davon, und zwar The Grinch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Film oder das Kinderbuch, wie The Grinch Weihnachten gestohlen hat. Und der Grinch, falls du ihn nicht kennst, ist so ein grünes, haariges Wesen. Und dieser Grinch, der ist ein Nörgler, der ist immer schlecht drauf. Der ist einfach immer motzig unterwegs. Und man geht ihm am besten aus dem Weg. Und was er am meisten hasst, ist Weihnachten. Das Fest der Liebe. Oh, das regt ihn sowas auf. Er hasst die Lebkuchen. Er hasst die Lichterketten. Er hasst die singenden Kinder, die Freude, die Geschenke. Er mag das einfach nicht. Und so ist er immer so krummelig um die Weihnachtszeit unterwegs und sagt sich, hey, ich will unbedingt dieses Weihnachtsfest gucken, dass es aufhört, dass es das in Zukunft nicht mehr gibt. Und so geht man ihm an Weihnachten um die Weihnachtszeit am besten aus dem Weg. Und der Erzähler lässt es offen, warum das so ist bei ihm in seinem Leben. Aber in der alten Trickfilm-Verfilmung gibt es so einen Moment, wo gezeigt wird, dass es daran liegt, dass der Grinch ein zu klein geratenes Herz hat. Oder es ist zwei Nummern zu klein und mit dieser Maschine kann man das sehen und man entdeckt, oh, also dieses Herz ist zu klein. Und so lebt dieser Grinch immer ein bisschen abseits von dem ganzen Dorf, in dem er da zu Hause ist und wohnt in den Bergen. Und ähnlich muss es auch bei Jephtha gewesen sein. Die Ausgangssituation ist folgende. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead. Aber die Israeliten versammelten sich und lagerten sich in Mizpah. Oder also die Situation ist klar. Da stehen die Ammoniter auf der einen Seite und die Israeliten auf der anderen Seite. Und eigentlich könnte es jetzt losgehen. Der Kampf könnte beginnen. Aber die Israeliten, die haben noch ein kleines Problem. Ein klitzekleines Problem, weil die haben keinen Anführer. Also wer soll sie in diese Schlacht führen? Und so überlegen die Ältesten, wer könnte das sein? Und da kommt ihnen auf einmal der Jephtha in den Sinn. Der in den Bergen lebt. Und sie gehen zu ihm und sagen, komm und sei unser Hauptmann, dass wir gegen die Ammoniter kämpfen. Jetzt gibt es nur eine Vorgeschichte zwischen dem Jephtha und diesen Ältesten, die dort jetzt zu ihm kommen und ihn fragen, ob er nicht ihr Anführer wird. Jephtha, der Gileaditer, war ein streitbarer Mann. Er war der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne der Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm, du sollst nicht erben im Hause unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist dieser Jephtha und es wird über ihn gesagt, er ist der Sohn von einer Prostituierten. Und das kriegt er zu spüren, als er älter wird und die Hauptfrau von seinem Vater andere Kinder hat. Und die verstoßen ihn und die sagen ihm, geh weg. Und der Jephtha geht und zieht in die Berge und ist dort in der Räuberbande unterwegs. Und dort lebt er, verstoßen, nicht akzeptiert, weil die Söhne, die Halbbrüder von ihm, sie wollten das Erbe mit ihm nicht teilen. Und Klammerbemerkung, da sieht man mal, wie es denn Israel zu dieser Zeit ging, was da so gang und gäbe war. Dass ein Mann mit einer Prostituierten ein Kind bekommt, war überhaupt nicht die Idee Gottes. Dass jemand weggeschickt wird und dass man sich nicht mehr um ihn kümmert, war auch nicht die Idee Gottes. So weit ist es mit Israel schon gekommen. Und so ist dieser Jephtha dort und plötzlich kommen die, die ihn verstoßen haben, zu ihm. Und die sagen ihm, hey komm, sei du unser Hauptmann, sei du unser Anführer. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich dieser Jephtha die Hände gerieben hat und happy war, dass die jetzt zu ihm kommen? Ein Sieg würde Jephtha Ehre bringen und mehr als das. Er würde Herrscher über die werden, die ihm zuvor mit den Füßen getreten haben. Was für eine geniale Situation für den Jephtha, oder? Wir halten fest, er war ein uneheliches Kind, er wurde von seiner Familie, von seinem Stamm vertrieben und er versammelte andere sozial Ausgestoßenen um sich herum und lebte mit ihm in so einem Räuberdasein. Hey, und wenn du das erlebst, wenn du der Jephtha wärst, dann könntest du dir vielleicht vorstellen, dass das Herz vom Jephtha auch eine Nummer kleiner ist. Das muss dein Herz erstmal vertragen, sowas. Es muss dein Herz erstmal überwinden. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass dich Menschen nicht akzeptieren, dass dich Menschen abstoßen, dass dir Menschen sagen, wir wollen dich nicht und dich das spüren lassen. Vielleicht kennst du das und erlebst es, dass es dann dein Herz auch ein bisschen schrumpft und du merkst, es ist schwierig, damit umzugehen. Doch jetzt passiert in der Geschichte was, was eigentlich undenkbar war. Der Geist des Herrn kommt auf diesen Jephtha. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha. Und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mizpe, das in Gilead liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt, gegen die Ammoniter. Jetzt kommt dieser Geist Gottes auf diesen Jephtha und er befähigt ihn, einer von diesen begabten Richter zu werden. Da kommt dieser Heilige Geist auf ihn und gibt ihm diese innere und äußere Stärke, diese Herausforderung, die dort auf ihn wartet, zu meistern. Und es ist tief berührend, der Gott, der bei dieser ganzen Geschichte bisher passiv wird und nicht geholfen hat bei der Auswahl von diesem Richter, wird auf einmal aktiv und der Geist des Herrn kommt über ihn. Und es ist eigentlich alles bereit für eine geniale Geschichte, dieser begabte Jephtha, voll vom Heiligen Geist, der jetzt in den Kampf zieht und diese Israeliten befreit. Und ich wünschte mir, dass in dieser Geschichte jetzt dieser Cringe-Effekt kommt. Der Cringe-Effekt ist folgendes. Mit diesem kleinen Herzen von diesem Cringe versucht er, dieses Weihnachtsfest für immer zu beenden. Und so klaut er alle Weihnachtsgeschenke von dieser ganzen kleinen Dorf. Und er bringt sie hoch oben auf einen Felsen und will sie dort runterstürzen. Und so ist er da oben auf diesem Felsen. Und in dem Moment, wo er die Geschenke nach unten stürzen will, hört er auf einmal wunderbare Weihnachtslieder. Er hört freudigen Gesang und er überlegt, hey, was, jetzt sind doch alle Geschenke weg, jetzt gibt's doch eigentlich gar keinen Grund mehr, warum Weihnachten noch feiern? Und er schaut durch sein Fernrohr und sieht dieses Dorf, wie sie zusammen Hand in Hand diese Weihnachtslieder singen. Und er ist tief berührt, als er ein Mädchen sieht, das voller Inbrust und voller Freudigkeit diese Weihnachtslieder singt. Und auf einmal passiert was mit ihm. Sein Herz fängt an zu wachsen. Er ist so berührt von dieser Szene. Und in dieser Geschichte heißt es dann, dass sein Herz doppelt so groß wird, dass es zweimal so groß wird, das Herz wächst, weil er diese wunderbare Begegnung hat und er hilft ihnen und feiert später mit ihnen Weihnachten. Das ist dieser Cringe-Effekt und ich wünschte mir, die Geschichte von Jephtha würde genauso weitergehen. Dass dieses Herz von Jephtha jetzt anwächst mit dem Heiligen Geist, alles ist bereit eigentlich dafür. Aber das passiert nicht. Das passiert nicht. Das Herz vom Jephtha wird an diesem Punkt nicht verändert. Und ich frage mich, warum? Warum ist es so? Und das frage ich mich auch für mein Leben, für dein Leben. Warum passiert es nicht durch die Begabung des Heiligen Geistes automatisch, dass unser Herz anfängt zu wachsen und wir in eine tiefere Beziehung zu Gott kommen? Jephtha in dieser Situation, wo er ist, will diesen Sieg unbedingt, weil er weiß, wenn ich nicht gewinne, dann verliere ich diesen ganzen Status, den ich jetzt wiederbekommen habe. und ich werde wieder zum Außenseiter. Und deshalb verspricht er Gott etwas. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören. Und ich will's als Brandopfer darbringen. Also da ist dieser Jephtha und er sagt, ich will es auf keinen Fall verlieren. Ich will auf jeden Fall siegreich sein und ich will heil nach Hause kommen. Und Gott, wenn das passiert, dann opfere ich dir das Erste, was aus der Haustür kommt. Das verspricht er, dieser Jephtha, ohne Not. Eigentlich war doch der Heilige Geist schon da und er hätte auf ihn vertrauen können. Aber er will sich absichern und legt dieses Gelübde ab. Und wisst ihr, an diesem Punkt, da will er Gott zwingen, wo er eigentlich Vertrauen hätte sollen. Vertrauen auf den Geist Gottes. Er will es erzwingen, statt er vertraut auf den Heiligen Geist. Und ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe noch nie so etwas Krasses Gott versprochen, aber ich kenne solche Sätze: Wenn du Gott das oder das oder das, dann werde ich. Kennt ihr das? Wenn du Gott, dann werde ich das oder das oder das machen. Und was passiert an diesem Moment? Wir versuchen Gott mit unseren Gebeten, mit unseren Gelöbnissen, mit unseren Eiden, versuchen wir ihn zu zwingen, statt wir ihm vertrauen. Und da ist dieser Jephtha in dieser Situation. Und wir lesen, wie es weitergeht. So zog Jephtha gegen die Ammoniter in den Kampf. Und der Herr gab sie in seine Hand. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aroer an bis nach Minnit, 20 Städte, und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Israeliten. Hey, da stehen jetzt zwei Verse über diese Schlacht. Zwei Verse darüber, dass Jephtha erfolgreich war. Und dann geht's weiter, weil der Erzähler überhaupt nicht diese Schlacht im Fokus hat, sondern das, was danach passiert. Als nun Jephtha nach Mizpa zu seinem Hause kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Pauken im Reigen. Sie war sein einziges Kind. Und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider. Stellt euch diese Szene vor. Siegreich, ruhmreich kommt er zurück nach Hause und weiß von diesem Gelübde. Und da kommt ihm seine einzige Tochter entgegen. Und er weiß, was er Gott versprochen hat. Und in diesem Moment zerreißt er seine Kleider, ein Zeichen der Trauer, weil er so tief berührt ist von dem, was da passiert. Dieser Jephtha hat dieses Gelübde abgelegt und seine Tochter kommt ihm entgegen. Und jetzt könntest du sagen, Mann, hat der Jephtha Pech. Oh, das tut mir so leid, hey. Da hätte doch auch ein Esel oder eine Ziege oder irgendwie, keine Ahnung, eine Katze oder ein Hund entgegenkommen können. Hat der Pech, dass seine Tochter entgegenkommt. Aber wenn du dich ein bisschen beschäftigst mit dieser Kultur, dann war das ein Brauch, dass die Mädchen, die Töchter und die Frauen einem siegreichen Herr entgegenkommen und ihn empfangen. Also man weiß es nicht genau, aber man kann erahnen, dass Jephtha wusste, was ihm da droht, wenn er nach Hause kommt. Er wusste von diesem Brauch. Als er das Gelübde abgelegt hat, war er bereit, das zu opfern für seinen Erfolg. Und so kommt dieser Jephtha zurück und erzählt es seiner Tochter. Und die Tochter fragt ihn nach 2 Monaten einfach nochmal Trauerzeit und er gewährt sie ihr und dann lesen wir Folgendes. Und nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es war der Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen zu klagen um die Tochter Jephthas, des Gileaditas, 4 Tage im Jahr. Hey, was für eine Geschichte. Man nannte das auch mal ein Text des Terrors. Aber ich möchte eins ganz klar sagen. Jephtha hat seine Tochter nicht geopfert, weil es Gott wollte. Es gab Gesetze, die genau das verhindern sollten. Es heißt zum Beispiel auch in Hosea, ich habe Wohlgefallen an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Jephtha hat sie geopfert, um sein Erfolg zu sichern. Und dieses Gelöbnis, dieser Eid war so sein erster großer Fehler. Und ich habe das Gefühl, jetzt passiert wie der zweite große Fehler. Jetzt könnte er doch in diesem Moment sagen, hey Gott, es ist jetzt echt doof gelaufen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Tochter kommt. Oder ich möchte meine Tochter nicht opfern. Und nochmal alles in die Waagschale werfen bei Gott, um ihm zu sagen, können wir das nicht noch anders lösen? Weil es gab da Gesetze für den Fall, wenn man ein Gelöbnis nicht einlösen kann. Aber er tut's nicht. In dieser schweren Niederlage, wo er da empfindet, geht er nicht zu Gott. Er geht nicht zu Gott. Er fragt ihn nicht danach, sondern er opfert seine Tochter. Und ich frage mich, wieso ist das? Der ist doch begabt mit dem Heiligen Geist. Muss das nicht dazu führen, dass er eine wahnsinns enge Beziehung zu Gott entwickelt dadurch? Und wir merken in diesem Richterbuch, dass durch die Begabung mit dem Heiligen Geist nicht automatisch eine tiefe Beziehung zu Gott entsteht. Du kannst begabt sein mit dem Heiligen Geist und ganz viel mit Gott erleben. Und trotzdem diese tiefe Beziehung, diesen Herzenswachstum nicht erleben. Und ich möchte dich mal fragen, wie sieht's aus in deinem Leben? Du erlebst vielleicht auch einiges mit dem Heiligen Geist. Und Gott kann viel durch dich wirken. Aber passiert auch was in deinem Inneren, in deinem Herzen? Wächst denn auch dein Herz in diesen Momenten? Und wisst ihr, die Geschichte vom Grinch gefällt mir so gut, weil es hier dieses Messgerät gibt, oder? Da kannst du so in dein Herz schauen. Und genau das ist, was ich mir manchmal wünsche. Für uns. In so Momenten, wo wir viel mit Gott erleben, wo wir den Heiligen Geist vertrauen und um zu sehen, wächst denn auch unser Herz? Wächst denn auch unsere Beziehung zu Gott? Ich habe diesen wunderbaren Laptop hier. Und der ist schon ein bisschen älter, ich habe schon ein bisschen dran rumgeschraubt und so, dass er noch am Leben bleibt und so. Und der Paul, der macht immer Witze über meinen alten Laptop und so. Und so ungefähr vor einem Jahr kam die Anfrage vom Betriebssystem, ob ich nicht mein Betriebssystem updaten möchte. Ob ich nicht eine neue Version draufziehen möchte, die besser ist. Aber ich wusste, wenn ich das mache, dann verliere ich ein, zwei alte Programme, die ich unbedingt behalten möchte. Und so kam diese Anfrage von meinem Computer, möchte ein neues Update drauf machen und ich habe die Möglichkeit zwischen jetzt installieren oder morgen erinnern. Und so habe ich auf morgen erinnern geklickt. Und seit ungefähr einem Jahr fragt mich mein Computer fast täglich, willst du ein neues Update machen? Und ich sag morgen erinnern, morgen erinnern, morgen erinnern, morgen erinnern, morgen erinnern. Hey, und manchmal habe ich das Gefühl, ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. Der ist da und er will wirken in dir und er möchte, dass du ihm Vertrauen schenkst. Und wir sagen, morgen erinnern, morgen erinnern, morgen erinnern. Und lassen ihn nicht an unser Herz heran, lassen ihn uns nicht an unser Inneres heran, dass es zum Wachstum kommt. Ich möchte dich einladen, in diesen Momenten, die du vielleicht kennst aus deinem Leben, das sind bei mir immer wieder kleine Momente im Alltag, wo es so zu dem Punkt kommt, wo ich mich entscheiden muss zwischen, vertraue ich jetzt dem Heiligen Geist oder mache ich es irgendwie auf meinem Weg? Ich möchte dich einladen, an diesen Punkten dem Heiligen Geist in deinem Leben zu vertrauen, dass er es gut machen wird. Ich möchte dich einladen, ihm an diesen Punkten und deinem Leben Vertrauen zu schenken. Eine wachsende Beziehung, eine tiefere Beziehung ist die Frucht eines wachsenden Vertrauens. Und deshalb möchte ich dich einladen, dass du sagst, ich möchte diesem Heiligen Geist vertrauen. Dass er mich leiten kann, dass er mich führen kann, dass er mich wirklich anleiten kann und dass dadurch auch mein Herz, mein inneres Herz verändert wird. Das entsteht, indem du ihm Vertrauen schenkst. Und wenn du merkst, dass er treu ist und es von Moment zu Moment erlebst in deinem Leben, dann wächst dein Vertrauen und damit wächst auch deine Beziehung zu Gott. Und wenn du diesem Heiligen Geist Vertrauen schenkst in deinem Leben, dann heißt es nicht begabt und doch keine Beziehung zu Gott, sondern dann heißt es begabt und eine tiefe Beziehung zu Gott. Deshalb die Einladung in diesen kleinen Herausforderungen, die dir nächste Woche bevorstehen, zu sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass du diesen Geist geschickt hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir sie auftun für dich, dass dieser Heilige Geist in uns Raum einnehmen kann, dass dieser Heilige Geist in uns wirken kann, dass er nicht nur durch uns wirkt, sondern dass er auch an uns wirkt, dass er in unserem Herzen wirken kann, dass unser Herz wachsen darf, dass wir näher und in eine tiefere Beziehung durch diese Begabung zu dir kommen, Herr Jesus. Darum möchte ich dich von Herzen bitten, dass wir dir Vertrauen schenken können, dass wir dir wirklich vertrauen und erleben dürfen, wie treu du bist. Dass wir in diesen kleinen Momenten, wo wir uns entscheiden müssen zwischen Vertrauen zu dir und unserem eigenen Weg, dass wir da wirklich sagen, wir vertrauen dir. Darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus. Amen.